ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Ja, und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge. Und heute wird's wuselig. Es geht nämlich um Wildbienen. Viel Spaß. Wildbienen, ein super spannendes Thema. Auch in unserem Kleingarten, den ich gemeinsam mit meiner Frau Biene bewirtschafte, haben wir auch schon eine ganze Menge verschiedener Wildbienen entdecken können. Von Blattschneiderbienen, die kleine Blattstückchen aus Blättern rausfräsen, die dann so zu kleinen Rollen zusammenknüllen und damit ihre Brutzellen auskleiden. Ja, wenn man so eine Blattschneiderbiene mit einer selbstgerollten Tapete mal gesehen und gehört hat, das vergisst man nicht so schnell. Über Bienen, die in Schneckenhäusern nisten oder auch die große schwarze Holzbiene, bei der man immer so ein bisschen das Gefühl hat, die Sonne verdunkelt sich, wenn die durch den Garten fliegt. Also ein mega interessantes Thema, über das ich heute auch noch viel mehr erfahren möchte. Und zwar von meinem Gast, dem Ökologen und Wildbienenexperten Sebastian Hopfenmüller. Servus Sebastian.
Hallo.
Du, wenn man so an Wildbienen denkt, können viele sich vielleicht gar nichts darunter vorstellen. So mit Honigbienen kann vielleicht jeder was anfangen, aber nimm uns doch mal mit. Was hat's denn mit Wildbienen eigentlich auf sich?
Also der Begriff Wildbienen kommt ein bisschen von der Abgrenzung zu der Honigbiene. Die Honigbiene, die bei uns ja als Haustier von Imkern gehalten wird und entsprechend ein Nutztier ist, das auch gezüchtet wird. Und die vielen anderen Bienen, die eben wild in der Landschaft sozusagen leben und eben nicht von uns Menschen in irgendeiner Art und Weise abhängen, die also keinen Imker brauchen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele kleine, große, die Hummeln zählen auch dazu, die sind den meisten ja bekannt. Das sind also auch Wildbienen.
Wie viele gibt's denn da so in Deutschland?
In Deutschland sind über 600 Arten nachgewiesen, also das ist eine ganze Menge. Und viele von denen, vor allem die kleinen, die werden oft auch nicht als Bienen wahrgenommen, sondern vielleicht eher als Fliegen oder Wespen, weil sie eben auch durchaus sehr unterschiedlich ausschauen.
Honigbienen stelle ich mir immer vor, das sind zehntausende Tiere. Wie ist das bei den Wildbienen? Wie leben die so?
Es ist sehr unterschiedlich. Also die Hummeln, die auch zu den Wildbienen gehören, die leben auch in Staaten, allerdings überwintern die nicht im Staat. Das ist der große Unterschied zu den Honigbienen, die also auch im Staat überwintern und damit auch einen Wintervorrat brauchen, also Honig. Das haben Hummeln also in der Form nicht. Allerdings haben auch die Hummeln, wenn sie im Frühjahr als einzelne Königin den Staat aufbaut, irgendwann schon auch einen kleinen Futtervorrat, also kleine Honigtöpfe. Und dieser Staat zerfällt aber im Spätsommer wieder und dann überleben nur die Königinnen wieder. Und es gibt aber eben auch viele solitäre Arten, die also ganz einzeln nisten, die, wo ein Weibchen irgendwo im Boden zum Beispiel ein Loch gräbt und dort einzelne Brutzellen reinlegt und dort Pollen und Nektar als Proviant für die Larven anlegt, aber das Nest dann zumacht und auch dann nach kurzer Zeit schon stirbt. Also die leben dann meistens nur wenige Wochen.
Und du beschäftigst dich ja nun auch beruflich mit den Wildbienen und tust auch in der freien Landschaft was dafür, dass es denen besser geht. Was ist denn da so dein Antrieb? Wie bist denn du zu den Wildbienen gekommen überhaupt?
Also ich bin zu den Wildbienen im Studium gekommen. Ich habe Geoökologie studiert und erst habe ich mich für Gesteine, Mineralien und sowas interessiert. Das war in meiner Kindheit schon so. Dann kam es im Studium zu den Pflanzen. Die haben mich dann wahnsinnig interessiert. Und dann eigentlich erst relativ spät im Studium habe ich erst von Wildbienen mitbekommen. Vorher hatte ich davon auch keine Ahnung. Und das hat mich gleich sehr fasziniert, diese Artenvielfalt und auch der Zusammenhang zu den Pflanzen, weil Blütenpflanzen und Wildbienen sind ja sehr stark miteinander verbandelt. Und so bin ich zu den Wildbienen gekommen, die mich dann wirklich, auch diese Artenvielfalt, die mich da fasziniert hat.
Und du hast gerade schon gesagt, Blüten und Wildbienen gehören irgendwie zusammen. Was heißt denn das konkret, wenn ich jetzt in meinem Garten Wildbienen unterstützen möchte? Brauche ich da immer irgendwelche speziellen Pflanzen oder wie sieht das da aus?
Natürlich brauchen die Wildbienen spezielle Pflanzen und bei den über 600 Arten, die wir in Deutschland haben, sind es auch natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Pflanzen. Es gibt natürlich einerseits manche Wildbienen, die sehr generalistisch unterwegs sind, die also große Anzahl unterschiedlichster Blüten besuchen. Aber es gibt auch sehr spezialisierte, die zum Beispiel nur den Natternkopf besuchen. Also es gibt spezialisierte Wildbienen, die nur Natternkopfpollen sammeln. Das heißt natürlich folglich, wenn kein Natternkopf da ist, kann diese Biene auch nicht da sein.
Genau, der Natternkopf ist eine schöne zweijährige Pflanze, die oft so auf mageren Standorten auch vorkommt. Und das bedeutet, wenn ich einen wildbienenfreundlichen Garten haben will, dann brauche ich quasi eine allgemeine Kantine und ich brauche so eine Gourmet-Kantine für die ganzen speziellen Wildbienen.
Ja, wenn man viele fördern will, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ich versuche das natürlich auch ein bisschen bei mir auf dem Balkon und dem angrenzenden Garten, den ich mitnutzen darf. Aber man kann natürlich, also bei der Vielzahl an Wildbienen kann man es natürlich nicht ganz allen recht machen, aber es gibt doch eine Vielzahl, die man auch mit sehr beliebten Wildbienenpflanzen fördern kann.
Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen und vor allen Dingen auch darauf, was man so auf dem Balkon eigentlich machen kann, weil da denkt man ja vielleicht erst, bringt das überhaupt was oder kann ich da eigentlich was machen? Vorher habe ich nochmal so ein anderes Thema. Wir haben ja in den Baumärkten und Gartencentern gibt es ja auch immer diese Insektenhotels und diese Nisthilfen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Bringen die was? Sind die wichtig? Was sagst du dazu?
Ja, also ich würde schon sagen, dass sie ein bisschen was bringen und sie bringen vor allem Freude an Wildbienen. Das würde ich sagen,
okay,
das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings müssen sie dafür natürlich auch gewisse Standards erfüllen, die sozusagen den Wildbienen genügen, damit sie da auch ihre Nester anlegen. Und das ist leider natürlich nicht immer der Fall. Man sieht immer wieder schlecht angebohrtes Holz, das außen recht faserig ist oder die Gänge, die zu kurz sind.
Was passiert, wenn die Gänge zu kurz sind?
Also wenn es nur 1-2 Zentimeter kurze Gänge sind, dann ist das für die allermeisten Wildbienen viel zu kurz, dass sie das als Nest nutzen. Also es sind ja eh nur ein verhältnismäßig kleiner Anteil der Wildbienen, die in solchen Nisthilfen nisten. Die allermeisten nisten ja im Boden, für die bringt das natürlich gar nichts, aber es gibt durchaus, ich würde mal sagen, bestimmt an die 50 Arten, die auch Nisthilfen nutzen können. Von dem her ist es jetzt nicht sinnlos, sowas zu machen. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, wo man das aufstellt. Das heißt, an einem irgendwie ganz schattigen und zugigen Platz werden die Wildbienen da, also vor allem die Mauerbienen, die ja da drin sind, wahrscheinlich nicht da reingehen. Also es sollte eher ein bisschen windgeschützt, sonnig sein, am besten auch überdacht, dass nicht so viel Regen hinkommt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass die Wildbienen das nutzen.
Wenn ich jetzt mit so den Augen einer Wildbiene so durch den Garten fliege und so eine Nisthilfe finde, wie muss denn die genau gestaltet sein, dass die dann wirklich attraktiv ist für die Wildbiene? Worauf muss ich denn da achten oder worauf achtet die Wildbiene denn eigentlich?
Oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Also es gibt häufige Arten wie die rote Mauerbiene, die in ganz vielen Nisthilfen einzieht, die aber nicht nur in Nisthilfen einzieht. Ich hatte die auch in Würzburg in meinem WG-Zimmer, als ich da eingezogen bin, habe ich das Fenster aufgemacht, das anscheinend mein Vormieter lange nicht aufgemacht hatte. Und dann ist mir Lehm entgegengebröselt und dann war im Fensterrahmen das Nest von einer Mauerbiene angelegt. Das heißt, die ist da von außen durch irgendein Löchchen reingekommen und hat im Fensterrahmen ein Nest angelegt. Und da gibt es auch relativ viele Berichte aus irgendwelchen Gartenschläuchen, aus was weiß ich, an irgendwelchen Nischen, in irgendeinem Schuppen und so weiter, wo Mauerbienen einziehen. Und dann gibt es halt andere, die ein bisschen spezieller sind, die dann gerne auch zum Beispiel diese Schilfhalme benutzen und eventuell dann auch deutlich kleinere Durchmesser. Das wird oft vergessen, wenn man solche Nisthilfen anlegt, dass da auch ganz kleine Wildbienen einziehen, die vielleicht nur 3 mm, 4 mm Durchmesser nutzen in diesen Holzbohrlöchern oder aber auch in den Schilfhalmen. Und die fallen natürlich nicht so auf, weil sie so klein und unscheinbar sind, aber die sind teilweise sogar viel mehr. Also wenn man eine Nisthilfe anlegt, wo viele, viele kleine Löcher drin sind, dann wird man sehen, dass die auch sehr schnell und sehr gut besiedelt werden.
Und du hast jetzt gesagt, es darf nicht faserig sein, das Holz. Es darf nicht zu klein sein. Was sind denn so deine 5, 6 Tipps für eine funktionierende Nisthilfe?
Also am besten nimmt man ein Hartholz. Es ist aber nicht ausschlaggebend. Also das Ausschlaggebende ist, wie ich das Loch bohre und ob das wirklich sauber ist, ob das außen keine Splitter hat, damit auch die Wildbiene da gut rein und raus marschieren kann. Dass das einfach schön sauber gebohrte Löcher sind, dass sie auch einigermaßen tief sind. Also bei sehr dünnen, da reichen vielleicht schon 3-4 Zentimeter, aber bei dickeren Löchern, dann sollten die schon mal gerne 10 Zentimeter oder noch tiefer sein, damit die angenommen werden. Und das, was natürlich wichtig ist noch außenrum, ist, dass es nicht nur eine Nisthilfe gibt, sondern auch was zu was Blühendes für die Wildbienen, weil eine Nisthilfe allein ist wenig attraktiv, wenn außenrum keine Blütenpflanzen sind.
Sebastian, apropos Nisthilfe, meine liebe Podcast-Kollegin Maria hat auch eine Frage zu ihrer Nisthilfe und vielleicht kannst du ihr da weiterhelfen.
Ja, Tobi, hallo, na, vermisst du mich schon? Kleiner Spaß. Hier kommt meine Frage. Also ich habe ja im Garten ein Bienenhotel und du, lieber Tobi, hast ja schon festgestellt, dass da viele Sachen nicht genutzt werden können. Deswegen will ich das unbedingt neu machen. Und ich habe mich natürlich gefragt, okay, was ist mit denen, die da jetzt schon drin brüten? Sagt man brüten bei Bienen? Naja, also wohin mit den Bienen? Was soll werden? Nehme ich die einfach raus? Lege ich die auf den Boden? Sterben die dann alle? Was ist da los? Wie kann ich das so schonend wie möglich austauschen? Das ist meine Frage und vielleicht kriege ich die ja bei euch beantwortet. Tschüss, viel Erfolg und viel Spaß noch.
Ja, also natürlich ist es wichtig, wenn man eine Nisthilfe austauscht, dass man keine Wildbienen entsorgt, weil es ist tatsächlich so, dass auch in schlechten Nisthilfen oft mal irgendwo was besiedelt ist. Und dann ist es sehr zu empfehlen, die Nisthilfe an irgendeinen Standort zu bringen, der sehr unattraktiv generell ist, also sehr schattig, vielleicht windig, um sie da irgendwie vielleicht bodennah aufzustellen, damit die Wildbienen noch rausschlüpfen können, also nicht gleich entsorgen, sondern irgendwo positionieren, vielleicht sogar im Gartenschuppen, wo sie aber irgendwie, wenn sie schlüpfen, irgendwo rauskommen. Und dann kann man an dem Standort, wo die Nisthilfe bisher stand, eine neue und bessere Nisthilfe aufstellen und hat nicht die Gefahr, dass man irgendwas gleich entsorgt oder verbrennt und die Nisthilfen dann mit Nestern drin irgendwie, also Wildbienen, umbringt.
Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, Maria. Ich hoffe, du kannst mit der Antwort was anfangen und kannst jetzt starten, deine Nisthilfe zu renovieren. Jetzt kommen wir endlich mal zu dem Thema, was wir vorhin schon ein bisschen angeteasert haben. Wie sieht's denn mit den richtigen Pflanzen aus? Also welche sind denn so deine Top-Pflanzen, wo du sagst, das sind die absolut idealen Wildbienenpflanzen, die dürfen in keinem Garten fehlen?
Das ist keine ganz leichte Frage.
Das habe ich mir schon gedacht.
Also was auf jeden Fall ein absoluter Favorit ist, ist Natternkopf, weil der im Sommer über einen relativ langen Zeitraum blüht, der ja, wenn man einen großen Topf hat für eine Pflanze, auch ziemlich groß werden kann und einfach auch super schön ausschaut und dann einfach eine Menge an Bienen anlockt. Also da gehen natürlich auch Honigbienen hin, aber Hummeln gehen da hin und auch viele andere Wildbienen, unter anderem auch dann Spezialisten wie Natternkopfbienen, die eben spezialisiert sind, sogar auf den Natternkopf sind. Also Natternkopf ist wirklich absolut top. Was auch super ist, ist der Hornklee. Also ist ja eine Leguminose.
Erklärst du kurz, was eine Leguminose ist?
Das ist die Familie der Fabaceen, jetzt mit dem wissenschaftlichen Namen der Schmetterlingsblütler. Dazu gehören die Bohnen, Erbsen und so weiter. Im Garten oft auch Wicken, Platterbsen, auch Sojabohnen zum Beispiel gehören dazu. Die sind also eine große Pflanzenfamilie und sind auch für Wildbienen bei uns sehr, sehr wichtig. Da ist der Hornklee, wie auch andere Kleearten. Der Rotklee ist auch eine super Bienenpflanze, sind sehr wichtig. Auch. Und es gibt da auch viele Spezialisten, also zum Beispiel unter den Sandbienen gibt es einige ganze Reihe, die also auf verschiedene Kleearten oder Hornklee oder ähnliches, Hufeisenklee, auch super, die da spezialisiert sind. Und Hornklee und Hufeisenklee wären jetzt von denen auf jeden Fall meine Favoriten, die ich auch im Garten habe.
Also Natternkopf, Hornklee, Hufeisenklee und welche noch? Also so fünf hätte ich jetzt schon gern gehört insgesamt.
Ja, Flockenblumen sind super. Da gibt es verschiedene. Also es gibt die Wiesenflockenblume, die ist super. Es gibt auch die Bergflockenblume, auch super. Und sind die Korbblütler. Die ist auch eine auch ganz wichtige Gruppe. Zu denen gehört auch der Rheinfarn. Das wäre jetzt so der nächste, der auch eine Top-Wildbienenpflanze ist, der auch zu den Korbblütlern gehört. Und dann muss ich auf jeden Fall noch Glockenblumen sagen. Also auch bei den Glockenblumen, die sind sehr begehrt bei einigen Wildbienen. Es gibt auch viele Spezialisten, die nur auf Glockenblumen gehen. Und da ist mein Favorit die rundblättrige Glockenblume. Oder die ist zwar nicht einheimisch, ich blätter hier zwar eigentlich immer für einheimische Arten, aber in dem Fall bei der Marienglockenblume würde ich eine Ausnahme machen, weil die einfach so tolle, große Blüten hat und auch gerne von verschiedensten Wildbienen auch bei mir im Garten besucht werden.
Und diese ganzen Pflanzen, die du jetzt genannt hast, brauche ich da jetzt zwingend einen Garten für und viel Platz? Oder ist das auch was für Leute, die jetzt zum Beispiel nur einen kleinen Balkon zur Verfügung haben?
Das geht auch auf dem Balkon. Meine Schwester hat mich jetzt erst am Wochenende gefragt, ja, die wohnt in Leipzig, mitten in der Stadt, was kann sie denn da hinstellen? Und da gibt's auch auf jeden Fall genügend, was man am Balkon machen kann. Also gerade die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel den Hornklee, den kann ich in einem Topf haben oder auch in einem Kasten. Der Natternkopf, der freut sich über den größeren Topf, aber auch der ist super am Balkon. Und da kann man natürlich dann auch schauen, je nachdem, wo man wohnt, in welche Richtung der Balkon ist, dass man eventuell Pflanzen nutzt, die eher trockenheitsresistent sind, zum Beispiel der Hufeisenklee, der sonst eher in trockeneren Gebieten auf Magerrasen und so weiter wächst, der also nicht ganz so viel Wasser braucht. Wenn man jetzt eher einen schattigen Balkon hat, wo es nicht ganz so heiß und trocken wird, dann wäre zum Beispiel auch eine Angelika was. Also das ist ein Doldenblütler, der sehr groß werden kann, also aber auch eine riesige Dolde dann hat und wo dann wirklich auch ganz viele Insekten, nicht nur Wildbienen, auch verschiedene andere dann dort zu finden sind. Ja, es gibt auch andere Doldenblütler wie wilde Möhre, die ist auch super. Also die kann man auch im Garten, aber auch im Topf haben. Also wilde Möhre wird auch ganz von ganz vielen Wildbienen auch besucht, auch von Spezialisierten.
Was mich jetzt nochmal interessiert, wie sieht denn so ein Balkon und so ein Gartenteil von einem Wildbienenexperten aus? Wie sieht es da bei dir aus, auch das ganze Jahr über?
Also natürlich ist auf dem Mäuerchen, das um die Terrasse steht, kein Platz mehr für irgendwas anderes. Dafür werde ich manchmal geschimpft, aber es ist auf jeden Fall sehr grün und es stehen sehr viele unterschiedliche Töpfe da. Also das ist natürlich das, was auch die Vielfalt der Wildbienen widerspiegelt. Ich versuche natürlich, möglichst vielen Wildbienen was zu bieten, ob das jetzt kleine Töpfe mit Hauswurz zum Beispiel ist oder eben ein großer Topf mit Engelwurz oder was jetzt schon das Blühen anfängt, die Frühlingsblatterbse oder dann in Kürze kommt dann auch eben der Hufeisenklee. Ich habe verschiedene Glockenblumen, aber es sind natürlich auch teilweise Nutzpflanzen, die super sind, wenn man sie blühen lässt, zum Beispiel Schnittlauch. Der ist ja im Garten, versucht man oft, die Blüten dann wegzuschneiden, weil mir die Stängel, wo dann Blüten dran sind, ja ein bisschen härter sind. Aber auch der kann man dann einen Teil, wenn man genügend hat und den Wildbienen was abgeben will, den blühen lassen. Und Schnittlauchblüten werden zum Beispiel auch gern besucht. Und das gilt für vieles andere Gemüse, zum Beispiel auch Kohl, auch Lauch und so weiter, kann man blühen lassen. Erdbeeren sowieso, die brauchen ja auch die Bestäubung, insbesondere durch Wildbienen, damit es ordentliche Früchte gibt. Das heißt, viele Blüten bringen viel. Das Einzige, worauf man achten soll, dass es keine gefüllten Zierblüten sind, weil die natürlich kein Pollen und im Zweifel auch keinen Nektar liefern und dann wertlos sind für Bienen, aber natürlich auch andere Insekten.
Worauf muss ich denn dann noch achten? Also ich habe jetzt eine Nisthilfe vielleicht, ich habe auch ein paar Pflanzen ausgewählt. Was sollte so ein Garten denn noch liefern, damit sich Wildbienen da drin wohlfühlen?
Also wenn man natürlich einen Garten hat, dann ist es super, wenn man irgendwo eine Nistfläche hat, weil die meisten Arten ja im Boden nisten, dann ist es super, eine Sandfläche zum Beispiel anzulegen.
Braucht die ein Dach? Ich frage mich das, weil bei uns sind im Kleingarten jetzt diese grauen Sandbienen in der Rasenfläche geschlüpft und ich frage immer, was machen die eigentlich, wenn es regnet? Weil eigentlich laufen die ganzen Röhren ja voll, weil da ist gar kein Dach drüber. Wie ist denn das?
Also die brauchen kein Dach, weil natürlich kann ein Dach sozusagen helfen und manche bevorzugen das auch dann über Dachvorsprüngen an Hauswänden, wo es vielleicht ein bisschen sandig ist, zu nisten. Aber nicht zwingend. Also in der Natur gibt's ja auch relativ wenige überdachte Stellen.
Ja,
und
genau.
Die Nester sind tatsächlich auch so angelegt, dass meistens nach unten ein Hohlgang ist, wo Wasser ablaufen kann und dann gehen...
Die bauen sich quasi eine eigene Drainage ein, mehr oder weniger?
Genau, die bauen eine Drainage und dann von dem Hauptgang gegen Seitengänge ab, wo dann die Brutzellen drin sind. Das heißt, das Wasser kann nach unten abfließen. Im Zweifel wird sogar oben ein Stopfen dran gemacht, von innen oder von außen, dass eben kein Wasser reinläuft. Und die Zellen sind meistens sogar imprägniert. Das heißt, es gibt Arten, die speziell zum Beispiel Blütenöle wie die Schenkelbienen von Gilbweiderich nutzen, um ihre Brutzellen zu imprägnieren, damit sie wasserabweisend und auch eventuell gegen Schimmel geschützt sind.
Ah, okay, spannend. Also offene Bodenflächen, Pflanzen, eventuell auch Nisthilfen. Was fällt dir noch ein, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall in einen wildbienenfreundlichen Garten?
Also das sind auf jeden Fall schon mal die wichtigsten. Es gibt natürlich gerade für die Arten, die in Nisthilfen nisten, die brauchen auch Baumaterial. Also für die Arten, die im Boden nisten, die haben den Boden und im Zweifel natürlich Bodenmaterial, mit dem sie irgendwas machen können, auch das Nest verschließen. Aber in den Nisthilfen sieht man ja, dass das verschiedene Verschlüsse sind, die meistens aus Pflanzenmaterial, also aus Blattmaterial gemacht sind. Das heißt, das ist aber meistens ja vorhanden. Aber gut ist zum Beispiel auch ein Rosenstrauch. Das wird gerne genutzt, das Blattmaterial, aber auch die Blüten. Irgendein Nadelbaum zum Beispiel ist auch nicht schlecht, weil zum Beispiel die Löcherbienen, die brauchen Harz, um ihr Nest zu verschließen.
Ah, okay. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für einen Balkon, aber wer einen großen Garten hat.
Zum Beispiel eine Kiefer zum Beispiel ist super. Kiefern sind ja auch relativ robust und auch nicht so dicht im Wuchs wie eine Fichte oder eine Tanne. Das heißt, wenn man Platz hat für eine Kiefer, ist das auch was, was Wildbienen was nutzt. Von dem her, aber so schon was sehr Spezielles.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so viel getan habe für die Wildbienen, die bei mir im Garten sind, muss ich da jetzt irgendwie Angst haben, wenn da irgendwie auch Kinder rumlaufen oder mal eine Feier ist, dass man jetzt von den Wildbienen dann irgendwie angegriffen wird? Wie ist das bei denen?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich kenne ganz wenig Fälle, wo Leute zufällig mal von der Wildbiene gestochen werden. Und auch da ist es lange nicht so schlimm, der Stich, wie von einer Honigbiene. Bei Hummeln ist es ein bisschen anders. Auch da gibt es ja das Gerücht, dass Hummeln nicht stechen können. Aber weibliche Hummeln können auf jeden Fall stechen und sogar sehr gut. Aber sie tun es wirklich sehr selten. Also man muss sie wirklich sehr ärgern oder wirklich drauftreten, dass die das Stechen anfangen. Die meisten Wildbienen, gerade die kleinen, die kommen gar nicht durch die menschliche Haut durch. Also von dem her ist da gar nicht so viel Gefahr auszugehen. Und meistens ja auch nur dann, wenn man sie wirklich in die Hand nimmt und sie drückt, dann können sie das Stechen anfangen und manche natürlich auch durch die menschliche Haut durchkommen. Aber das piekst dann ein bisschen und hat meistens, merkt man davon nach ein, zwei Stunden schon nichts mehr.
Okay, also sollte kein Hindernis sein, seinen Garten wildbienenfreundlich anzulegen.
Absolut nicht. Also es ist eher, würde ich mal sagen, spannend, die dann beim Nestbau zu beobachten. Und die sind ja dann auch tendenziell eher scheu gegenüber dem Menschen, als dass sie dann einen irgendwie belästigen. Und auch natürlich gehen sie nicht auf Nahrungsmittel von Menschen, weil sie ja nur an Blüten Pollen und Nektar sammeln und nicht wie die bei vielen doch etwas unbeliebten Wespen, also vor allem die deutsche Wespe, die an den Kuchen geht und an sonstige Lebensmittel. Das ist bei Wildbienen praktisch gar nicht der Fall.
Ja, Sebastian, die Zeit rennt. Das war ein extrem spannendes Gespräch mit vielen Infos. Vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast warst.
Vielen Dank auch. Hat mir auch Spaß gemacht.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Und bevor ihr jetzt gleich loslegt, euren Garten oder euren Balkon wildbienenfreundlich zu gestalten, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber umso lebhafter diskutieren. Der Genuss-Podcast Alles in Butter ist der hörbare Beweis dafür. Alles in Butter ist ein Wohlfühl-Podcast. Er dreht sich um Genuss, um Freude am Essen und Trinken und Spaß am Kochen und Backen. Die Genussexperten Caroline Kurz, Uwe Schulz und Helmut Gothe sprechen jede Woche über gute Küche. Die kulinarische Bandbreite reicht vom einfachen Marmeladentoast bis zur Haute Cuisine. Alles in Butter entlockt Spitzenköchen ihre Küchengeheimnisse und stellt vom Bäcker bis zur Winzerin, Produzentin und Produzenten vor, die alle eines gemeinsam haben: ihre Liebe zum Handwerk und ihren Hang zur Perfektion. Im Studio verkosten, analysieren und bewerten die drei Genussexperten mit Sachkenntnis und einer guten Portion Humor regionale Spezialitäten und kulinarische Highlights aus NRW, Deutschland und der Welt. Außerdem liefern sie raffinierte Rezepte zum Nachkochen. Den WDR5 Genuss-Podcast Alles in Butter finden Sie jeden Donnerstag in ARD Sounds. Wir haben ihn auch in den Shownotes verlinkt.